Es gibt Mächte, die in dieser Welt agieren und die uns Angst machen wollen. Und ich möchte einfach jetzt beten für unsere Welt. Ich möchte beten für Stockholm. Ich möchte beten für uns heute, dass wir einfach frei sind von diesem Geist der Furcht und dass wir den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit hier unter uns Raum geben. Das ist immer noch das Vorletzte. Jesus hat das letzte Wort. Und deswegen möchte ich einfach beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir, auch wenn wir in die vergangene Woche hineinschauen, da sind Situationen passiert, wo wir Angst bekommen vom Fernseher, wo in Stockholm etwas Schreckliches passiert ist, wo die Amis anfangen, Raketen zu schießen und man denkt und man hört Leute über den Dritten Weltkrieg reden. Und Jesus, wir wollen in all dem dir vertrauen. Du hast gesagt, dass all diese Dinge passieren werden und dass wir unsere Häupter erheben sollen, weil du kommst. Jesus, und so bete ich, dass der Geist der Furcht, der sich auch in unserem Land breit machen will, dass wir wirklich da etwas dem entgegenhalten, an Hoffnung, an Zuversicht und an Glauben. Weil du bist der Gott, der das letzte Wort hat. Und so geben wir dir alle Ehre in unserer Mitte. Amen. Amen. In der kommenden Woche feiern wir ja ein Ereignis, das die Welt am meisten beeinflusst hat. Wir feiern Ostern und das ist nicht das Gegenteil von Western, ja? Fast 2 Milliarden Menschen feiern Karfreitag und Ostern. Und dieses Ereignis können sich auch andersdenkende Menschen nicht wirklich entziehen. Ganz besonders amüsant finde ich die Geschichte von einem Agnostiker, also einem Menschen, der nicht wirklich an Gott glaubt, der sagt, ich weiß nicht, ob es Gott gibt, die ich in diesem Zusammenhang gehört habe. Und zwar dieser Agnostiker hat sich den Film von Mel Gibson, Die Passion Christi, angeschaut. Kennt ihr vielleicht so? Ziemlich brutaler Film. Und er war ziemlich begeistert und hat sich überlegt, mit seiner ganzen Familie nach Israel zu reisen, um die Orte zu besuchen, wo Jesus lebte und wo er starb. Hat die ganze Familie mitgenommen, auch seine Schwiegermutter. Und seine Schwiegermutter ist während dieser Zeit in Israel gestorben. Und der Bestatter in Tel Aviv erklärt ihm, sie könnten den Leichnam für 10.000 Euro in die Heimat überführen lassen oder aber die Schwiegermutter für 500 Euro in Tel Aviv beerdigen. Der Mann überlegt nicht lange und erklärt, sie wird überführt. Der Bestatter fragt, sind Sie sicher? Das ist ein extrem hoher Preis und wir würden hier auch eine würdevolle Trauerfeier abhalten. Darauf der Mann, hören Sie, vor 2000 Jahren wurde hier ein Mann beerdigt, der nach 3 Tagen wieder auferstand. Das Risiko möchte ich nicht eingehen. Also wenn du Christ bist, ja? Wenn du Christ bist, hoffe ich, dass du ein besseres Verhältnis zu deiner Schwiegermutter hast als dieser Agnostiker. Und wenn nicht, kannst du für sie beten. Und was ich auf alle Fälle hoffe, ist, dass du eine präzisere Vorstellung von der Auferstehung hast, weil die doch relativ dubios ist, die dieser gute Mann da hatte. Als Christen glauben wir nämlich, dass wir durch Jesus in einer Beziehung zu Gott leben können, dass sein Sterben und seine Auferstehung damit etwas zu tun hat. Und es geht im Wesen des Christentums geht es um diese Beziehung zu Gott. Und wo eine Beziehungsstörung auftritt, spricht die Bibel von Sünde. Und das ist ganz wichtig, wenn wir uns heute dem Thema nähern. Sünde ist nicht, so wie in unserem Sprachgebrauch, zum Beispiel die Schokolade am Abend vom Fernseher. In unserer Zeit wird dieses Wort ja häufig humoristisch benutzt. Das wird manchmal so schelmisch, salopp dahergesagt, so die heiße Sünde oder liebe Sünde oder gesunde Sünde oder gute Sünde. Und das ist so schön wie Sünde, süße Sünde, Schokolade. In Bayern ist es Sünde, wenn man Weißwürste mit scharfem Senf oder mit Ketchup verziert. Und das ist in Bayern eine Sünde. Ich habe da ja gelebt, aber schmeckt wirklich nicht mit scharfem Senf. Aber wenn die Bibel von Sünde spricht, dann meint sie da etwas anderes. Und ja, ich will mich mit euch diesem schwierigen Thema nähern und hoffe, dass ich euch da mitnehmen kann. Das heißt, Sünde bedeutet, es gibt Leute, die sagen, ich habe mit Sünden nichts zu tun. Ich habe mir noch nie etwas zu Schulden kommen lassen. Ich bin kein Sünder. Und das macht die Kirche doch nur, um den Menschen Angst zu machen. Es gibt Menschen, die sich nach außen auch wirklich nichts vorwerfen müssen. Man kann sagen, die sind ganz korrekte Menschen. Und ich glaube, wir müssen mal versuchen, diese negativen Assoziationen aus unserem Kopf zu kriegen. Es geht um bei diesem Begriff nämlich um eine Zustandsbeschreibung. Sünde oder Sünder ist ein Beziehungsbegriff. Er drückt etwas aus von deiner Beziehung zu Gott. Ich bin Ehemann. Das ist ein ganz neutraler Begriff. Der bedeutet, dass ich eine Beziehung zu einer Frau habe und dass ich das vom Standesbeamten mal festgemacht habe und seitdem trage ich diesen Ring. Und Sünder sein bedeutet, nicht in Beziehung zu Gott zu sein. Das sagt die Heilige Schrift ganz klar. Also du kannst dir in deinem Herzen die Frage stellen, habe ich eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus? Dann bist du kein Sünder, sagt die Bibel. Du kannst noch sündigen, aber du bist kein Sünder mehr. Du bist ein Heiliger, sagt die Bibel. Das ist ganz wichtig. Und wenn du sagst, ich bin noch ein Sünder, dann brauchst du dich nicht schlecht fühlen im Sinne von, ich schaue auf dich herab, du bist weniger wert, sondern ich lade dich ein, hey, ich war auch einer und ich habe eine Lösung gefunden, das Kreuz, Christus ist am Kreuz gestorben für mich. Seitdem bin ich kein Sünder mehr. Herzliche Einladung, komm mit mir zu Christus. Der kommt mit dir, der wird mit dir fertig. Es ist nicht, ich bin besser, ich bin moralisch einwandfreier, Christen machen Fehler, Christen begehen Sünden, gar keine Frage. Es geht nicht um besser oder schlechter, sondern es geht einfach um Beziehung. Sünder ist ein Beziehungsbegriff. Und das ist ganz wichtig, wenn wir uns diesem Thema auch Frühjahrsputz und so weiter nähern. Im Alten Testament kam das ganz häufig vor, dass auch dieses heilige Volk Gottes sich von Gott entfernt hat. Sie haben gesündigt. Und wenn das passieren würde, dass Gottes Volk sich von ihm entfernt, hat er das unter anderem in der Tempelweihe von dem ersten Tempel deutlich gemacht, was dann zu tun ist. Nämlich nicht bei der Sünde zu bleiben und sich selbst mit zu bemitleiden und sagen, ja, die anderen waren schuld und ich habe ganz was Doofes gemacht, sondern, und das schauen wir uns jetzt mal an, wir sind in dieser Predigtreihe Frühjahrsputz und dieser Text, der hat uns in den letzten Wochen immer wieder beschäftigt. Wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Jetzt werden meine Augen offen und meine Ohren aufmerksam sein auf das Gebet an dieser Stätte. Also Gott sagt, hey, ihr müsst nur zu mir zurückkommen. Gott hat das schon mit eingeplant. Hier geht es um eine Wenn-Dann-Voraussetzung. Wenn du das und das tust, dann werde ich das machen, sagt Gott. Das heißt, ich werde mich euch wieder zuwenden. Gar keine Frage. Und wir haben das in den letzten Wochen uns angeschaut. Ich muss mal einen Schluck Wasser trinken, das ist mein Vorteil. Es wird nämlich warm, es ist Frühling und hier wird es auch muckelig warm drin. Wir haben über Demut nachgedacht, also diese intensive Beziehung zu Gott, diese absolute Abhängigkeit, über den Glauben. Und letzte Woche hat Ingolf Elzel uns sehr intensiv mit hineingenommen in das Hören. Hören auf Gottes Wort, hören auf den guten Hirten, der in der übernatürlichen Welt den Überblick hat. Und heute soll es um dieses Thema gehen, Gehorsam. Gehorsam ist nämlich der Maßstab für den geistlichen Zustand unseres Herzens. Was ist der Maßstab? Mag man sich ja immer wieder die Frage stellen. Bin ich gesund oder bin ich nicht gesund? Wenn du zum Arzt gehst, ich habe ein Problem in meinem Herzen, dann wird er dir ein EKG anlegen und sagen, so, jetzt schauen wir mal nach. Da gibt es einen Maßstab. Das ist noch im Rahmen dessen, wo man sagt, das ist gesund. Wenn du einen Puls von 200 hast, dann sagt der Arzt, das ist nicht so gut. Und wenn du einen Puls von 40 hast, dann ruft er auch den Rettungswagen an und schickt dich in die Intensivstation. Also, was ist der Maßstab? Mit dem geistlichen Zustand des Herzens ist es ähnlich wie mit dem Liebesgebot. Das erste Gebot, nämlich du sollst Gott lieben, das bleibt das erste und wichtigste. Das ist die Quelle und der Beweggrund von allem, was ist die Liebe Gottes. Aber das Maß, nach dem geurteilt wird, ist das zweite Gebot. Liebe deinen Nächsten. Ob du das erste tust, kannst du an dem zweiten sehen. Nämlich, ob du deinen Nächsten liebst. Johannes sagt es im ersten Johannesbrief, denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Logisch, oder? Und darum geht es mir, um die Frage zu stellen, was ist das Maß deines, oder wie geht es deinem Herzen? Das Maß dafür ist der Gehorsam. Ob etwas rein ist, und wir sind ja dabei, Frühjahrsputz als Thema zu malträtieren, ist ja sehr subjektiv. Ich habe ja euch erzählt von meiner WG, ich habe euch mein Foto mitgebracht. Ihr hättet gerne, nein, das war ein Witz, das ist nicht dein Foto. Ich habe die schrecklichsten Fotos im Internet gesucht und habe mir gedacht, wen würde man auf so eine Toilette hier, guckt euch das mal an. Und hier noch das Waschbecken, da könntet ihr euch die Hände waschen. Nein, also das war nicht unsere Wiki. So schlimm war es nicht. Aber wir würden alle übereinstimmen und sagen, das ist ziemlich dreckig. Und wir haben uns heute Morgen auch einigermaßen schick gemacht, als wir hergekommen sind, weil wir sagen, hey, die Leute um uns herum können alle sehen, haben alle einen Maßstab von dem, was, wo jemand angemessen angezogen ist und wo nicht. Aber lass uns doch mal die Frage stellen, hey, Gott schaut gar nicht so sehr, ob du dich heute Morgen hier schick gemacht hast, Axel hier, Deo drunter und super riechst und schicken. Ich habe mir sogar eine Krawatte umgemacht heute Morgen, weil ich dachte, Mensch, ich hau mal richtig rein heute, mache normalerweise nur Weihnachten. Und, aber wisst ihr was? Wisst ihr was? Gott schaut aufs Herz. Wie viel hast du dir Zeit genommen heute Morgen, um dein Herz sauber zu machen? Weil wir wollen heute Morgen Jesus begegnen und es kommt darauf an, was in deinem Herzen ist. Nicht, ob du schick bist und gut riechst. Und darum geht es in dieser Predigtreihe. Es geht um den Zustand deines Herzens. Ich habe mir diese Frage oft gar nicht gestellt. Ich habe mir oft gedacht, ist schon alles okay. Und ich begegne auch immer wieder Menschen, denen es ähnlich geht. So nach dem Motto, ja, der Zustand meines Herzens, keine Gedanken drüber gemacht. Und wir haben das am vorletzten Sonntag auch schon mal gesehen, wo Jesus zu einer Gemeinde sagte, ihr habt ein absolutes Problem, liebe Gemeinde in Laodicea. Ihr denkt, es ist alles super, ihr braucht Augensalbe. Und nicht für die geistlichen, für die echten Augen, sondern für die Augen des Herzens. Weil ihr glaubt, es ist alles okay. Oder zu den Pharisäern, wo er sagt, Leute, ihr habt ein maximales Selbstwahrnehmungsproblem. Ihr denkt, es ist alles easy peasy mit euch, weil ihr an die ganzen Gebote euch haltet. Darauf kommt es mir gar nicht an, sagt Jesus. Ihr habt das Problem, ihr bleibt in den Sünden, wenn ihr euch die Predigt von vorletzten Mal vor Augen führt. Das Ziel ist hoffentlich, dass wir eine neue Achtsamkeit bekommen für den Zustand unseres Herzens. Also für unser eigenes Herz, aber auch für das Herz in unserer Gemeinde, wie wir hier unser Herz uns anschauen. Und am Ende hoffe ich, dass der Heilige Geist uns ein geistliches EKG anlegt und dass wir darüber etwas sagen können, wie es unserem Herzen geht. Ich möchte heute wieder mit euch einen Text aus dem Johannesevangelium anschauen. Jesus ist gewissermaßen in seinem letzten Lehrgespräch, in seiner Abschiedsrede, kurz vor seiner Gefangennahme. Passt also gut in die aktuelle Situation im Kirchenjahr. Nächste Woche beginnt der Todeskampf auf Golgatha, das furchtbare Martyrium vorher. Und Jesus ist nochmal mit seinen Jüngern zusammen, mit dieser Abschiedsrede, die wir gleich zum Teil uns anschauen werden. Und der Abschiedsrede hatte eine feste Funktion in der damaligen Zeit. Wir finden das im Alten Testament mehrfach. Und da geht es nicht einfach nur um ein bisschen Lebewohl zu sagen, so tschüss Leute, was da mit euch? Sondern eine Abschiedsrede, das ist, wenn ein alter König oder Feldherr abdankt und auf seinen Lebensweg zurückschaut und dann nochmal etwas sagt, was wichtig ist. Er schaut nach vorne auf die anstehenden Aufgaben und übergibt sein Amt an seinen Nachfolger. Lieber Christ, mach dich gefasst. Du bekommst ein Amt von Christus. Du bist nicht einfach für dich selbst in dieser Welt, sondern du hast ein Mandat bekommen in dieser Welt. Christus spricht in deinen Geist hinein. So habe ich das für mich versucht zu hören, diesen Text. Das Krasse ist, wie die Situation anfängt. Jesus redet nicht erst, sondern er fängt an, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Jesus hat mit dieser Tat mehr gepredigt, als wenn er eine 3-4 Stunden lang eine Auslegung über Demut gehalten hätte. Hier ist der König der Könige, der sich niederkniet und seinen Jüngern den Dreck zwischen den Füßen wegkratzt. Das, was der allerletzte Sklave in der damaligen Zeit gemacht hätte. Ihr Lieben, damals gab es nicht so schicke Schuhe. Damals gab es auch keine Autos. Da gab es Esel auf der Straße und die haben überall hingekackt und das hat keiner weggemacht. Und du bist da durchgetrampelt. Und dann gehst du zu Jesus und sagst, hier mach mal sauber. Das ist mehr Predigt als alles andere. Ich könnte jetzt eigentlich Amen sagen. Ich mache noch weiter. Jesus sagt dann, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Und dann geht es so weiter, in Vers 15 sagt er, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Das ist der Kontext, in dem wir gleich uns anschauen werden. Die Jünger verstehen überhaupt nicht, was Sache ist. Sie denken, Jesus geht jetzt nach Jerusalem rein und offenbart sich als Messias. Er wird die Römer rauswerfen und er wird das messianische Reich aufbauen. Und sie sind dabei, sie werden Minister werden. Sie haben sich schon gestritten, wer darf rechts und links sitzen. Das war ihre Erwartung. Und Jesus sagt was ganz anderes. Das kriegen die überhaupt nicht auf die Kette. Und Jesus spricht in diesem Zusammenhang vom Heiligen Geist. Jesus denkt in der Tat an einen Nachfolger. Aber das ist nicht in erster Linie Petrus und seine Jünger, sondern er denkt an seinen Geist. Lieber Christ, lieber Bruder, liebe Schwester, in dir lebt der Heilige Geist. Das ist der Nachfolger von Jesus. Und überall, wo du hingehst, wird die Präsenz des Heiligen Geistes hoffentlich offenbart. Die Kraft Gottes kommt hinein in deine Beziehung. Die Kraft Gottes soll hineinkommen in deine Arbeitsstelle. Du sollst vom Geist Gottes erfüllt mit deinen Nachbarn und mit deinen Freunden und mit deiner Familie sprechen. Das ist das, wozu wir gerufen sind. Das ist das, was Jesus hier in diesem Text vor Augen uns führt. Jetzt schauen wir uns mal diesen Predigttext etwas genauer an. Ich habe wieder Deutsch, Englisch, Farsi für unsere Farsi-Freunde und für unsere englischen Freunde. Also ganz langsam, los geht's. Johannes 14, Vers 20 bis 26. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Spricht zu ihm Judas, nicht der Iskariot. Der macht nachher eine ziemlich schlechte Nummer, aber das kennen wir. Hier ist der andere Judas. Herr, was bedeutet es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ganz kurz, bin etwas angeschlagen. Es geht in diesem Abschnitt um den Zustand unseres Herzens und um das Wirken des Heiligen Geistes in diesem Zusammenhang. Die Jünger, wie gesagt, verstehen überhaupt nicht, worum es geht. Judas sagt, hä, was soll das denn, dass du dich, du wolltest dich doch der Welt offenbaren, warum jetzt nur uns, das verstehen wir nicht. Vers 22, und Jesus legt das dann aus. Es kommt darauf an, dass wir Jesu Worte intus haben, dass wir das Wirken des Heiligen Geistes in uns Raum lassen, ganz konkret. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist, der mich liebt. Der Heilige Geist ist in unseren Herzen und ist in der Lage, Gottes Worte, Gottes Gebote zu halten. Die Lehre also, die besagt, dass wir so leben können, wie wir wollen, weil wir ja so frei im Geist sind, ist offensichtlich also eine Irrlehre und schwärmerisch. Das Einhalten der Gebote Gottes ist nicht mehr eine Bedingung, um Gott zu gefallen. Das war im Alten Testament häufig noch der Fall. Wo man so diesen Gedanken nicht los wird, man muss erstmal die ganzen Gebote einhalten, damit Gott endlich zufrieden ist. Wie in allen anderen Religionen auch. Jesus macht hier aber ein neues Fass auf. In Jesus passiert etwas völlig Neues. Es ist nicht mehr die Bedingung, sondern es ist die Folge. Wenn die Liebe Gottes dein Herz wie eine Armee eingenommen hat, wenn dein Herz gefüllt ist mit der Liebe des Vaters, wenn du verstanden hast, dass Jesus für dich gekommen ist, seine Kraft in dein Herz hineinlegen will, was soll denn dann auch anders rauskommen, außer Liebe zu Gott, Liebe zu deinem Nächsten? Es ist die Folge. Und die feuchte Aussprache auch. Gott lieben, das ist das wichtigste Gebot. Es geht nicht darum, in erster Linie bei der Evangelisation mal die Hand gehoben zu haben. Oder es geht nicht darum, die tollsten Gaben zu haben, sondern es geht um diese Liebe. Darauf kommt es an. Der Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes, gegenüber den Geboten Jesu, ist die Maßeinheit, an der wir den Zustand unseres Herzens erkennen können. Also, ist dein Herz gefüllt mit Liebe, dann wird das Halten der Gebote Gottes die Folge sein, die natürliche Folge. Wenn du von der Polizei angehalten wirst und du einen Alkomat reinpusten musst und das schlägt total aus, dann ist vorher etwas passiert. Du hast dich nicht volllaufen lassen. Ja, ganz einfaches Beispiel. Es muss vorher etwas passiert sein. damit das Ding ausschlägt. Wenn dein Herz mit Gottes Liebe gefüllt ist, dann wird das Folgen haben. Dann kann es dir nicht egal sein, wenn Jesus sagt, hey, folg mir nach. Werde mein Lehrling. Das nichts anderes bedeutet, Jünger zu sein. Werde mein Lehrling. Schau nicht auf die Christen, die alles falsch machen. Schau nicht auf die Kirchengeschichte, wo die Christenverfolgung, Kreuzzüge gemacht haben und all solche Sachen. Ihr kennt die ganzen Argumente, wo man sagt, ja, damit hält man sich nur Jesus vom Hals. Jesus sagt, folg mir nach. Schieb das mal alles zur Seite. Nimm dir die vier Evangelien, schau dir diesen Typen an und folge ihm nach. Das bedeutet, Jünger zu sein, sein Lehrling zu sein. Trage meine Liebe in diese Welt. Das ist der Auftrag, den Jesus dir gibt. Und Jesus hat in diesem neuen Bund auch etwas Neues verheißen. Das hat er im Alten Testament schon angedeutet. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. In Hesekiel sagt es, und das ist die Jahreslosung, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Das ist ein Bild von einer Herzensoperation. Das ist das, was der Heilige Geist in uns Christen bewirken will. Als normaler Mensch kannst du die Gebote Gottes niemals einhalten. Du brauchst ein neues Herz. Und das ist das, was der Heilige Geist tut. Das steinerne Herz wird rausgenommen und das fleischende Herz ist das Bild für ein Herz, das Gottes Gebote liebt, das Gott gefallen will, das nicht danach fragt, wie weit darf ich noch in der Sünde, an den Rand der Sünde rankommen, um noch irgendwie Christ zu sein, sondern dass du sagst, ich möchte so nah wie möglich an Christus sein, an dem Gekreuzigten sein. Das ist dieses Neue, was der Heilige Geist in uns bewirken will. Ich brauche nicht mehr danach fragen, was darf ich als Christ noch alles tun, um Christ zu sein. Ich darf frei sein in den Dingen, die Gott gefallen. Ein Herz, das auf die Liebe Gottes mit Gehorsam reagiert, wird dann zu einer Wohnung für den dreieinigen Gott. Jesus macht das deutlich. Der Vater und ich werden Wohnung durch den Heiligen Geist in deinem Herzen nehmen. Kannst du dir das vorstellen? Eine wunderbare WG in deinem Herzen. Der dreieinige Gott lebt in deinem Herzen. Das ist das, was Jesus hier uns verheißt. Das ist der Grund, warum ich dich ermutige, dein Herz sauber zu machen. Warum wir über Frühjahrsputz reden. Im Alten Testament hat Gott Bilder benutzt aus der damaligen Zeit. Ganz häufig Ackerbau. Er hat gesagt, ihr müsst ein neues pflügen. Der Acker ist kaputt. Ihr müsst die Steine rausholen. Das verstehen viele von uns nicht mehr. Deswegen benutzen wir das Bild Frühjahrsputz. Das kennen wir alle hoffentlich. Das ist hoffentlich ein neues Bild, was dir deutlich macht, hey, Christus will in deinem Herzen wohnen, der Vater will in deinem Herzen wohnen, der Heilige Geist will in deinem Herzen wohnen. Ist dein Herz rein? Und das in Kooperation mit dem Heiligen Geist zu überprüfen, das ist eine wunderbare Aufgabe, wie ich finde, dass unser Herz eine WG ist, in der sich der dreieinige Gott wohlfühlt. Warum will Jesus eigentlich, dass ich ihm gehorche? Warum soll ich ihm gehorsam sein? Will Jesus einfach nur, dass wir gehorsam sind im Sinne eines Befehlshabers, der anderen Befehle gibt, dass er einfach seinen Untertanen einige Sachen sagen darf? Ganz sicher nicht. Es ist wichtig, weil wir dann nach den gleichen Dingen streben, die für Gott wichtig sind und weil wir so unsere eigentliche Bestimmung leben können, ein Abbild Gottes zu sein. Gott will in dir und in mir ein Abbild sein. Gott soll verherrlicht werden durch dein und mein Leben. Wir befinden uns in Wahrheit, im Licht und daher im Frieden, wenn wir Gott gehorchen. Gott will, dass wir maximal Frieden in unserem Herzen haben. Und das kannst du dann, wenn du ihm maximal gehorsam bist. Dann lebst du in der Wahrheit, dann lebst du im Licht. Bei den Hebräern ist es so, dass sie das Wort Shalom benutzen für das Wort Frieden. Und ein von mir sehr geachteter Pastor aus Emden, der hat das mal so wunderschön ausgedrückt. Shalom bedeutet, wenn etwas im Takt läuft. Wenn etwas genau das tut, wozu es bestimmt ist. Er hat das Beispiel benutzt von einer Uhr. Wenn meine Uhr, ich habe jetzt keine Uhr um, aber du hast eine Uhr um, wer auch immer. Also wenn die Uhr im Takt läuft, wenn die richtig funktioniert, dann ist das Shalom. Wenn die Uhr stehen bleibt, ist die nicht mehr im Shalom. Und wenn du nicht in den Ordnungen Gottes lebst, wenn du nicht in den Gehorsam Gottes lebst, lebst du nicht im Shalom. Dazu bist du nicht gemacht. Und darum sollen wir ihm gehorsam sein. Und die Frage ist ja, was ist, wenn wir mal Gottes Geboten nicht gehorchen? Wenn wir sündigen, wie man so schön sagt? Lass mich noch kurz eine Definition von Sünde einfügen. Sünde ist jede fehlende Übereinstimmung mit dem Moralgesetz Gottes in Tat, Haltung und in unserem Wesen. Es geht also darum, sich die Frage zu stellen, nicht was finde ich gut, was könnte Sünde sein, was könnte nicht Sünde sein, sondern Gott gibt den Maßstab. Meine Taten, meine Haltung, meine inneren Haltung, die kein Mensch mitkriegt, und mein Wesen sollen dem Wesen Gottes entsprechen, seinem Moralgesetz entsprechen. Und was ist, wenn denn ein Christ sündigt? Ich spreche jetzt erstmal zu Christen. Also wenn du weißt, Jesus lebt in deinem Herzen und ich habe gesündigt, ich habe diesen guten Geboten, diesen guten Ordnungen Gottes nicht gehorcht. Die frohe Botschaft für dich ist die, deine rechtliche Position vor Gott bleibt unverändert. Du bleibst Kind Gottes. Theologisch gesprochen, du bist gerechtfertigt. Du behältst deine Adoption. Wir haben den Geist der Sohnschaft empfangen, sagt die Heilige Schrift. Im Römerbrief zum Beispiel. Und wenn ein Kind adoptiert wird und es sich voll daneben benimmt, bleibt es trotzdem rechtlich das Kind der Adoptiveltern. Und das geht bei Gott auch so. Aber wenn wir uns eben in Taten, in unserem Verhalten, unseren Haltungen und in unserem Wesen an der Stelle nicht mit Gott übereinstimmen, dann betrüben wir den Geist Gottes in uns. Der Geist Gottes wird sich zurückziehen. Wenn wir sündigen, verursachen wir Gott Schmerzen. Gott ist traurig darüber. Unser Herz wird hart, bildlich gesprochen dreckig. Im Alten Testament hätte man gesagt, in dem Herzen sind Steine im Acker. Das heißt, das funktioniert nicht mehr so gut, dort etwas anzusehen. Das ist das Bild. Und darum reden wir über Frühjahrsputz. Wenn du noch nicht zu Jesus gehörst, dann lade ich dich am Ende der Predigt ein, Jesus in dein Herz aufzunehmen und ihm dein altes Leben zu geben. Und das ist der Moment, wo der Geist Gottes in dein Herz kommt. Was du fühlst oder nicht, ist ganz egal. Und wie viel Sünde du auch auf dich geladen hast, ich lade dich ein zu dem einzigen Menschen, der zugleich Gott ist, der mit Sünde klarkommt. Du kommst nicht zu mir, ich bin nur Botschafter von ihm. Und am Ende der Predigt werde ich dich einladen, du kannst dich jetzt schon mal darauf einstellen. Und ich habe heute Morgen nochmal in meiner Gebetszeit, habe ich gedacht, ich glaube, dass Leute da sind, die im Geist spüren, ich darf nicht kommen. Ich habe so viel getan, ich habe so gesündigt, ich darf nicht zu Jesus kommen. Und was ich die letzte Woche alles gemacht habe und was ich vor 10 Jahren gemacht habe, keine Ahnung, warum ich das jetzt nochmal so, ich habe den Eindruck, dass Leute da sind, die sagen, ich nicht. Und ich sage dir von hier vorne, ja, du gerade. Jesus ist für dich gekommen, um deine Sünde, um deine Schuld auf sich zu laden und dir ein reines, sauberes Kleid, ich habe, glaube ich, das abgetreten, hoffentlich nicht, ein reines, sauberes Kleid anzuziehen. Seine Gerechtigkeit, das ist die Einladung am Ende der Predigt. Und der Heilige Geist wird in dein Herz kommen und er wird dir helfen, ein Gott wohlgefälliges Leben zu leben. Das wird nicht von jetzt auf gleich passieren, das wird prozesshaft passieren. Du wirst im Bewusstsein deines Verstandes alles mitkriegen und du wirst diese wunderbare Transformation erleben, die Gott durch seinen Heiligen Geist möglich macht. Wie kann ich denn mein Herz prüfen? Es kommt nicht darauf an, wie du dich fühlst, wie ich das schon gesagt habe. Es kommt darauf an, dass wir unser Herz in der Gegenwart Gottes, in der Übereinstimmung mit seinem Wort, an seinem Wort ausrichten. Und dass wir das möglichst konkret benennen. So nicht pauschal, so eine Generalbeichte, so ja Herr, vergib mir alle meine Sünden. Sondern Gott will dein Herz verändern. Das bedeutet, dass er dir Dinge bewusst macht, wo du wirklich daneben gelegen hast. Und er möchte, dass du ein anderer Mensch wirst, dass du verwandelt wirst in sein Ebenbild. Deswegen ist die Ermutigung auch, nimm diesen Gedanken mit nach Hause, schau in Gottes Wort nach. Und ich habe mich zum Beispiel an einem bekannten und sehr guten Prediger orientiert, an Charles Finney, der auch so eine Herzensprüfung vorschlägt. Ich werde das jetzt nicht komplett machen, aber ich möchte euch mal einfach eine Idee davon geben, worauf man hinschauen kann. Der Maßstab ist immer Jesus. Wo bist du zum Beispiel, das ist das erste Beispiel, undankbar gewesen? Wo hast du von Gott etwas empfangen und ihm nie dafür gedankt? Jesus hat für alles immer gedankt. Wo hast du Mangel an Liebe zu Gott? Welchen Schmerz empfindest du, wenn deine Frau oder dein Mann dich weniger liebt als früher? Wenn wir irgendjemanden anderen als Gott den höheren Platz in unserem Herzen geben, dann ist das in den Augen Gottes eine schwere Sünde. Das ist Götzendienst, sagt die Bibel, ganz klar. Wenn irgendetwas in deinem Herzen, dein Herz bedeutet, dein Denken, deine Gefühle, dein Verstand, das, was dein Leben ausmacht, wenn da irgendetwas ist, was mehr einen höheren Platz als Gott hat, ist es Mangel an Liebe zu Gott. Die Vernachlässigung der Bibel. Welche Rolle spielt das Lesen der Heiligen Schrift in deinem täglichen Leben? Bist du täglich in diesem Wort oder holst du dir einmal einen Kick ab und tauchst dann wieder ab? Gott möchte dich jeden Tag in seinem Wort erfrischen. Wo ist Unglaube in deinem Herzen, in deinem Geist? Wo hast du Gott zum Lügner gemacht, weil du seinem Wort und seinen Versprechen nicht geglaubt hast? Wo hast du das Gebet vernachlässigt? In welchen Fällen hast du dein Gebetsleben so vernachlässigt oder du hast vielleicht noch in einer Weise gebetet, dass es für Gott eine Beleidigung war? Jesus fragt seine Jünger in Gethsemane, könnt ihr nicht mal eine Stunde mit mir wach bleiben? Ich habe die schwerste Zeit meines Lebens und ihr könnt nicht mal eine Stunde mit mir beten? Ich sage nicht, dass jeder eine Stunde beten muss, ich ermutige dich nur, fang mal an damit zu beten. Jesus hat aus der Beziehung zum Vater gelebt. Und das war nicht eine Beziehung, die er einmal für immer gemacht hat, also am Anfang seines Dienstes, sondern nie wieder. Wir lesen immer wieder, dass er in die Gegenwart Gottes gegangen ist, dass er gebetet hat, dass er sein Herz zur Ruhe gebracht hat. So lade ich dich ein, prüf dein Herz. Ein Mangel an Liebe zu den Seelen anderer Menschen. Wenn du auf deinen Bekannten und auf deinen Verwandtenkreis schaust und dann fragst, wie sehr liegt mir der Zustand dieser Seelen am Herzen? Und damit meine ich das ewige Leben. Wenn Menschen ewig getrennt von Gott leben sollten, wie es die Bibel sagt, wie oft habe ich dann tagelang nicht ein einziges Mal um die Errettung vor Gott für diese Menschen gebetet? Ich habe es mir nicht nochmal von Herzen sogar wirklich gewünscht. Ihr Lieben, in der Vorbereitung dieser Predigt, es ist ja so, meistens predige ich immer mir selbst. Und ich war erschüttert, allein bei diesen Punkten, wie oft ich sagen muss, oh Herr, vergib mir. Herr, vergib mir. Und ich habe wieder neu angefangen, auf die Knie zu gehen. Und es gibt vier Menschen, das sind meine VIPs. Und ich möchte erleben, dass sie eines Tages hier getauft werden. Wieder neu das gemacht. Ich will das jeden Tag, will ich für diese Menschen beten, bis sie Teil im Leib Christi geworden sind. Wie oft habe ich mein Gebetsleben vernachlässigt, weil ich dachte, ich muss da so viele wichtige Dinge tun. Und so weiter und so fort. Und das waren nur die Dinge, wo ich etwas nicht getan habe. Wenn wir dann zu dem zweiten Punkt kommen, zu den Taten und zu den Haltungen, wo man etwas wirklich bewusst falsch getan hat. Wenn wir zum Beispiel von Hochmut sprechen, wo wir mehr auf unser Äußeres achten und dass wir besser dastehen als die anderen, als auf unser Inneres geachtet haben. Wie oft habe ich in der letzten Zeit über den Zustand meines Herzens nachgedacht? Oder wenn ich einen Richtgeist Raum gebe, wo ist die Bitterkeit in meinem Herzen gewachsen und wo habe ich lieblos von meinem Glauben, von meinen Glaubensgeschwistern gesprochen? Das heißt doch, dass ich es an Liebe fehlen ließ, die immer das Beste hofft und im zweifelhaften Fällen die Dinge zum Besten auslegt, wenn wir mal an den Korintherbrief denken. Oder die üble Nachrede. Wo habe ich unnötigerweise und ohne guten Grund über die vermeintlichen Fehler von Gemeindemitgliedern oder anderen Menschen geredet? Das gehört in die Kategorie üble Nachrede. Man kann in der Absicht, dem anderen zu schaden, sogar die Wahrheit sagen. Wo kann man vielleicht manchmal besser den Mund halten? Es ist zwar alles richtig, hat er nicht gut gemacht, aber muss ich das überall rumtratschen? Was ist die Haltung dahinter? Oder Heuchelei. Wenn ich zum Beispiel vor Gott Sünden bekenne und wirklich nicht ernsthaft damit brechen will, was willst du Gott denn vormachen? Willst du mit der Sünde brechen oder nicht? Es ist nicht die Frage, ob du trotzdem wieder scheitern könntest, dass Gott dir trotzdem Gnade gibt, das ist gar keine Frage. Aber lass uns da auch diese von dem Herzen her ehrlich sein vor Gott und sagen, hey, damit habe ich echt noch ein Problem. Ich glaube, dass die Heilige Schrift uns an vielen Stellen ermutigt und auffordert, immer wieder unser Herz zu prüfen, Sünde aus unserem Leben rauszuräumen. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Kommt im Vaterunser vor. Vergib uns unsere Schuld. Lass uns das Vaterunser doch mal wieder häufiger beten, gerade an diesem Punkt. Vergib uns unsere Schuld, Gott. Heiliger Geist, Jesus hat ja gesagt, er wird kommen und uns an alles erinnern und lehren und ermahnen, was Jesus gesagt hat, gemacht hat. Also nicht irgendwie eine neue Offenbarung, sondern er wird das nur wieder hochholen, was Jesus gemacht hat. Und wenn wir merken, das passt nicht überein, das stimmt nicht überein, dann sagen wir, Jesus, vergib mir. Wasch du mich wieder rein und gib dir mir neue Gnade für diesen Moment. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit, heißt es im 1. Johannesbrief. Sündenbekenntnis ist nicht einfach nur etwas, was man vor 1000 Jahren gemacht hat, sondern ich ermutige uns, dass wir das wieder neu in unseren Hauskreisen oder in Zweierschaften oder wo auch immer leben. John Wesley zum Beispiel, der Gründer der Methodisten, hat früher so kleine Gruppen gestartet. Und sie haben damals, ich zitiere jetzt mal, wir beabsichtigten, uns wenigstens einmal pro Woche zu treffen. Jeder sollte frei und einfach über den Zustand seiner Seele, Klammer auf, sein Herz, sprechen. Ob er in Gedanken, Worten oder Werken Fehler begangen hat und über die Versuchungen, die er seit der letzten Zusammenkunft an ihn herangetreten sind. Was ist mit deinem Herzen los? Diese Frage stellen, haben die Methodisten sich jede Woche gestellt. Wie geht's deinem Herzen? Wo hast du in Sünde gelebt? Welchen Versuchungen hast du erlebt? Wie bist du aus ihnen befreit worden? Was hast du gesagt, gedacht oder getan, ob du im Zweifel bist, ob es sich um eine Sünde handelt oder nicht? Immer wieder diese Herzensprüfung, damit der Geist Gottes sich wohlfühlt in meinem Herzen. Es geht nicht darum, dich zu verdammen oder es geht nicht darum, hier ein Christen-Ranking zu machen, der heiligste Christ in Oldenburg oder solche, so ein Quatsch. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass der Geist Gottes, dass der Vater und Jesus in deinem Herzen wohnt. Wir werden nach dem Gottesdienst Leute aus dem Seelsorgeteam hier vorne haben. Ihr werdet sie erkennen. Die Leute aus dem Seelsorgeteam, die da sind, hebt mal ganz kurz die Hand. Einige sind da. Schön, dass ihr da seid. Die werden nachher hier vorne nach dem Gottesdienst sein und ihr könnt heute kommen, mit diesen Leuten beten und euer Leben mit Gott in Ordnung bringen, wenn ihr das möchtet. Das ist ein Angebot, was wir als Gemeinde euch machen möchten. Und wir sind dankbar für dieses Seelsorgeteam. Und wenn jetzt das Lobpreisteam nach vorne kommt, dann werden wir jetzt gleich ein Lied singen. Da heißt es, ich lebe für den einen Gott. Und da heißt es im Refrain dann, ich stehe fest zu dir, mein Gott. Ich gebe dir alles hin, ich gebe dir alles hin. Ich lebe nur für dich, mein Gott. Und ich möchte dich ermutigen, lieber Bruder, liebe Schwester, leg auch deinen Dreck vor Gott hin, dass er das reinigen kann, dass du da neu anfangen kannst. Dazu ist Jesus gekommen. Und wenn du noch nicht Jesus in dein Herz eingeladen hast, wenn du Jesus dein Leben noch nicht übereignet hast, dann lade ich dich ein, das jetzt zu tun.